Vielen Dank erstmal allen Vorrednern, die uns hoffentlich sehr gut vorbereitet haben, jetzt in dem Plenum aus der Kritik heraus zu erörtern, was für Handlungsmöglichkeiten wir denn überhaupt haben und welche Formen von öffentlichen Gütern und öffentlichen Verwaltungen wir denn anstreben überhaupt. Und ich habe mal keine schöne PowerPoint-Präsentation, sondern einfach altmodische Dinger vorbereitet. Gut. Also, es geht uns also um das Spannungsfeld zwischen Staat, Markt und Öffentlichkeit, Gesellschaft. Und wir wollen uns gegen eine Herrschaftspolitik wehren, die liberalisiert, privatisiert und kommerzialisiert. Und was ich jetzt tun möchte, ist in diesem Diskussionsrahmen zwei Aspekte ansprechen. Und zum einen ist es die Frage, nach welchen Formen von öffentlichen Institutionen suchen wir denn überhaupt? Und zum anderen, welche Strategien verfolgen oder können wir verfolgen, um diese Wandlung denn zu vollziehen? Die Frage ist also nach widerständigen, emanzipatorischen Handlungsstrategien und welche Gestaltungsformen im öffentlichen Sektor diese denn ergeben können. Ich muss dahin vorwegnehmen, dass jeglicher Vergleich auf der internationalen Ebene natürlich nicht wirklich übertragbar ist auf Berlin und auf Deutschland. Einfach da die Bedingungen, was die Mobilisierungsfähigkeit der deutschen Gesellschaft angeht, was die Struktur der Wissenschaft oder der Wirtschaft angeht, unterschiedlich sind. Trotzdem will ich einen Vergleich versuchen zu erstellen, um so ein paar grundlegende Punkte herauszuarbeiten, was die Formen von öffentlicher progressiver Institution sein könnten und um einen Katalog von Handlungsstrategien zu erarbeiten, der uns dann in der Diskussion danach vielleicht hilft, unsere Gedanken zu ordnen. Ich fange also an bei Formen. Wenn du bitte umlegst. Und zwar geht es hier um Formen der Umwandlung, also Umwandlungsprozesse im öffentlichen Sektor. Und diese reichen von Liberalisierung und Kommerzialisierung über wieder Eingliederung in die kommunale Struktur, also was wir als Rekommunalisierung bezeichnet haben, hin zu viel tiefgreifenden Prozessen der Demokratisierung oder der Aneignung. Es geht also hier einmal von einer individualistisch finanzierten und gewinnorientierten Versorgung der Bevölkerung hin in das Spektrum von solidarischer, gemeinwohlorientierter Versorgung. Und ich glaube, Themen wie Tauschwertorientierung bzw. Gebrauchswertorientierung sind da einfach Themen, die wir ansprechen müssen, wenn es darum geht, welches Eigentum, welche Besitzstände wollen wir im öffentlichen Sektor haben. Dann geht es auch, wie handeln diese Akteure, wie handeln diese öffentlichen Werke. Handeln sie nach Tauschwertprinzipien? Handeln sie nach Solidarität, Gebrauchswertprinzipien? Das sind Fragen, die sehr komplex sind und die auch in jedem Sektor anders zu bewerten sind. Also nicht nur die Eigentumsfrage ist wichtig, sondern auch die Frage, wie Handeln, wie wirtschaftliches Handeln im öffentlichen Sektor aufgebaut wird. Und das sind viel komplexere Fragen, die wir uns stellen müssen, als nur die reine Eigentums- und Besitztumsfrage. Natürlich ist die jeweilige Ausrichtung eines öffentlichen Sektors darauf begründet, wie die Machtverhältnisse, wie die Wirtschaftsstruktur und die vermeintlichen Sachzwänge in einer gegebenen nationalen Ökonomie sind. Deshalb ist es auch einleuchtend, dass in Deutschland so viel privatisiert wird und diese Welle immer mehr sozusagen sich vergesellschaftet und angenommen wird, weil eben hier unsere Wirtschaftsstrukturen und der hegemoniale Diskurs in diese Richtung wandern. Demgegenüber gibt es aber auch Tendenzen zur Rekommunalisierung und zur Aneignung öffentlicher Dienste. Und was ich gerne machen will, ist drei Beispiele hervorheben, um die Spannbreite herauszuarbeiten. Zum einen wurde ja schon Potsdam heute angesprochen, und zwar auch als sehr kontroverses Beispiel, wo zwar rekommunalisiert wurde, und man kann auf alten Webseiten von Attac zum Beispiel lesen, dass diese Rekommunalisierung ein positives Moment war im Kampf gegen Privatisierung, doch haben wir dann auch gehört, dass das Ganze zwar betriebswirtschaftlich in der Stadt noch verankert ist, aber dass 35% einer AG, und zwar der Edis AG, die E.ON zugehörig ist, wieder verkauft wurde. Das heißt, wir bleiben in einem Regime, von Tauschwertlogik und einem Regime, in dem das Akkumulationsregime von öffentlich-privaten Partnerschaften gegeben bleibt. Das ist also keine Regionalisierung im Sinne, wie wir sie gerne hätten. Dann gibt es das Beispiel von Grenoble in Frankreich. Das ist eine Kleinstadt, 150.000 Einwohnern, in der 1989 durch Suez-Lyonnais privatisiert wurde. In 1993 wurde Korruption im ganz großen Stile durch die Zivilgesellschaft festgestellt und bewiesen. Es dauerte aber nochmal bis 1997, bis das auch richterlich dann sozusagen verbrieft wurde und diejenigen zur Rechenschaft gezogen wurden. Und es dauerte nochmal weitere 5 Jahre bis 2001, 2002, bis eine vollständige Rekommunalisierung durch den Stadtrat und auf Druck der richterlichen Beschlüsse wirklich auch vollzogen wurde. Und was da wichtig ist, ist vielleicht der lange Atem, den die Lokalpolitik, es war zumeist die Grüne Partei in Frankreich und die Verbraucherverbände in Grenoble hatten, über 10 Jahre einen gesellschaftlichen Druck aufzubauen, diese Rekommunalisierung wirklich auch durchzuführen. Das vielleicht als Handlungsrahmen für Berlin ganz interessant. Was auch super interessant ist in dem Beispiel ist, dass die Rekommunalisierung auch eine Vertiefung des öffentlichen Charakters des Wasserwerks beinhaltete. Das heißt, dass die Bewegungsorganisationen, die Verbraucherverbände, die sich dann gebildet hatten, im Laufe dieser Auseinandersetzung jetzt ein Kontrollgremium haben, eine Kontrollkommission, die die Tarife verabschiedet und die Jahresberichte durchsieht und auch verabschieden muss dieser Firma. Das heißt, es gibt also eine Vertiefung der Partizipation und der sozialen Kontrolle dieses öffentlichen Sektors Wasserwerke in Grenoble. Das weitere Beispiel, was viel tiefgreifendere Unterschiede herausbringt, ist La Paz El Alto in Bolivien, wo seit 2005 durch Massenproteste Suez gezwungen ist, durch ein Dekret der Regierung die Konzession aufzugeben und wo gerade eine Betriebsprüfung läuft, um zu schauen, wie viel denn die Regierung an Wert zurückzahlen muss an Suez, wenn sie denn gehen sollte. Und da würde ich dich ganz kurz bitten, das andere Modell jetzt aufzulegen. Und die sozialen Bewegungen haben dort, was wir hier schon so viel besprochen haben, ein anderes Modell sozialisiert und vergesellschaftet. Die haben also in den Armenvierteln El Altos, das ist eine Stadt von 1 Million Menschen, über 6 Monate in einem Prozess der Diskussion und der Debatte mit den lokalen Organisationen und der Bevölkerung ein Modell erarbeitet und auch verabschiedet demokratisch, wie das neue Wasserwerk auszusehen hat. Und das ist, glaube ich, eine sehr interessante Art und Weise, sich über den öffentlichen Sektor in der Gesellschaft Gedanken zu machen und auch so viel politischen Druck aufzubauen hinter einem Modell, um es auch durchzusetzen. Wir sind gerade noch in der Umsetzungsphase, wie gesagt, das wird sich im April, Mai diesen Jahres entscheiden, ob dieses Modell durchgesetzt werden kann oder ein Modell nach dem ÖPP-Verfahren, was die Regierung eigentlich bevorzugt hat, bis zu den Wahlen, die vor ein paar Wochen eine linkspopulistische Partei Mass an die Macht gebracht hat und jetzt wahrscheinlich dieses Modell noch viel wahrscheinlicher werden lässt. So, was wir hier sehen, ist einmal, dass es eine Assembly gibt, in der, was eben auch schon angesprochen wurde, durch direkte Wahlen der Bevölkerung der Kontrollrat der Firma gewählt wird. Und das andere ist eine soziale Kontrollkommission, die direkt in den Betrieb hineinwirkt und dort Kontrolle ausübt. Danke. So. Es geht also hier um marktferne, emanzipatorische Ansätze, die umgesetzt werden können, je nachdem, wie stark die Politik wirklich es geschafft hat, neue Diskurse und Gedankenmodelle in die Gesellschaft, in die Politik hineinzutragen. In Potsdam war das natürlich fast gar nicht der Fall und deswegen ist auch da die Regionalisierung sehr seicht ausgefallen und hat sich in dem ÖPP-Modell zurückentwickelt. In Grenoble war das schon viel größer und viel tiefer und da ist die Bevölkerung auch viel bewusster. Und da ist auch der öffentliche Diskurs jetzt ganz klar, wir wollen ein öffentliches Wasserwerk, was der Bevölkerung dient und was dem Gebrauchswert angehängig ist. Und in El Alto La Paz, natürlich mit ganz anderen Massenbewegungen haben wir es da zu tun, ist die Regionalisierung viel tiefgreifender. Und da ist, glaube ich, das Wort Aneignung, soziale Aneignung auch wirklich maßgebend. So, da ich nur noch 5 Minuten habe oder viel weniger, werde ich ganz kurz zum nächsten Blatt übergehen. Das ist die Machtfrage. Und was ich hier eigentlich nur rausstellen wollte, ist, dass es nicht nur darum geht, Gegenmacht aufzubauen und Politiken zu stoppen, sondern dass es darum geht, Handlungsmacht aufzubauen, um Prozesse in Gang zu bringen, die uns erlauben, Gegenmodelle aufzubauen und diese auch zu verwirklichen. Und ich habe ein paar Beispiele, einfach mal wollte ich ganz kurz anbringen, was denn so passieren kann in sozialen Auseinandersetzungen und Kämpfen. Zum einen sehen wir in Bolivien, dass wenn die Mobilisierung wirklich durchschlagend ist, können andere Modelle entstehen, wie ich gerade zum Thema La Paz gesagt habe. Es gibt aber auch Beispiele, wo zum Beispiel eine Verknüpfung von parteipolitischen und gesellschaftspolitischen Akteuren der Fall ist. Und das sehen wir in Venezuela und das sehen wir in anderen Städten und Ländern in Lateinamerika. Und dort ist zwar eine Umstrukturierung des öffentlichen Sektors möglich, aber da wird ganz stark auch Interessenskonflikte kommen heraus zwischen Politik und Gesellschaft. Also da wird Umwandlung zwar möglich, aber da sind die gesellschaftlichen Verhältnisse so, dass es Interessenskonflikte gibt. Bei unklaren Machtverhältnissen, wie wir in Südafrika der Fall ist, kriegen wir auch nur ganz unklare Ergebnisse. Und was es eigentlich sagen soll, ist, wenn wir uns überlegen, hier Antiprivatisierung durchzuführen, müssen wir uns auch bewusst sein, dass wir dafür sehr starken gesellschaftlichen Druck aufbauen müssen, damit, wenn wir diesen Prozess anleiern, nicht am Ende wieder in einem verwässerten ÖPP-Modell landen, sondern dass wir wirklich eine Demokratisierung des öffentlichen Sektors vorantreiben können und nicht in der Mitte stehen bleiben. So, ich überspringe jetzt das Nächste und komme zu Strategien. Und ich bin gefragt worden, so etwas wie ein Kochrezept vorzustellen. So als Anregung zur Diskussion später im Plenum, was für Strategien denn gemacht werden und möglich sind. Und ich habe einfach mal von meinem Fundus an Fällen in der ganzen Welt, an Wasserkämpfen, so die prägnantesten Strategien rausgearbeitet. Das liest sich jetzt ein bisschen banal, aber ist, glaube ich, für die Diskussion und für die Gedankenanregung gleich und vor allem auch für die Diskussion gleich der Partei- oder Politikmachenden Nachredner ganz interessant, um zu schauen, wo sind wir denn da überhaupt. So, und zum einen geht es da im Ersten über übergreifende Allianzen und Bündnisse. Was wir ganz stark sehen, ist, dass da, wo Antiprivatisierungspolitik Erfolg hat, findet sie in Netzwerkform statt. Und zwar Netzwerkform in dem Sinne, dass sich ganz viele Partikularinteressen und Organisationen aus verschiedenen gesellschaftlichen Hintergründen zusammenfinden und gegen Privatisierung zusammenkämpfen. Das ist, glaube ich, sehr grundlegend. Das nächste ist, dass es ein Zusammenspiel parlamentarischer und außerparlamentarischer Politikbildung gibt. Das heißt, es reicht nicht, wenn wir alle Bürgerinnen und Bürgerinnen versammeln und auf die Straße gehen. Wir müssen das auch irgendwie in die Parteipolitik hineinbringen. Und das ist bei öffentlichen Gütern besonders wichtig, weil wir da halt um langfristige und tiefgreifende Strukturen des Staates arbeiten. Was, glaube ich, sehr grundlegend ist, da Staatsmacht mit im Boot zu haben. Und ein Thema, was heute, glaube ich, so wirklich eine rote Linie durch die Diskussion war, ist die Erarbeitung und Vergesellschaftung von Alternativen. Und da haben wir heute schon mehrere Beiträge gehabt zu, soll es eine Demokratisierung des Staates sein, soll es ein Genossenschaftsmodell sein oder was und wo bewegen wir uns da? Grundlegend kann ich die Frage hier gar nicht beantworten, weil es sich in dem gesellschaftlichen Kräfteverhältnis und der Auseinandersetzung zwischen uns allen in der Gesellschaft herausbilden muss, was denn ein progressiver öffentlicher Sektor sein soll. Was ich aber sagen kann, ist, dass die Eigentumsfrage zum Beispiel, wie Christian das eben gesagt hat, sehr, sehr grundlegend ist und dass wir auch wirklich tiefgreifen und von Anfang an, so wie du das eben auch dargestellt hast, uns die Fragen stellen müssen, was sind die Bedürfnisse, wie befriedigen wir diese Bedürfnisse, was sind die organisatorischen und institutionellen Möglichkeiten, diese zu befriedigen und welche Eigentumsfragen ergeben sich daraus. Und dass das nicht an Sachzwängen zu orientieren ist, also die SPD sagt heute das und das und morgen muss sie das und das sagen, sondern dass wir es grundlegend aufarbeiten müssen für diese Gesellschaft, wo wollen wir denn überhaupt hin damit? Und es gibt ganz gute Beispiele in Peru, in Bolivien, in Venezuela, in Brasilien, wo diese Prozesse konkret für Städte oder auch für Nationalökonomien geführt werden und geführt wurden. Es gab zum Beispiel einen Prozess in Recife in Brasilien, wo über 6 Monate lang die Gesellschaft und die Lokalpolitik diskutiert hat. Was machen wir jetzt mit unserem Wasserwerk, was die Weltbank privatisieren wollte? Und am Ende kam ein Modell heraus, was jetzt tragbar ist und wo die Weltbank sogar gesagt hat, das ist besser als die Privatisierung, wir geben euch die Kredite. Ja? Obwohl die Kredite eigentlich vorher konditioniert waren auf Privatisierung. Also das, man kann durch solche Vergesellschaftungen Modelle entwickeln, die Durchschlagskraft haben. So, ganz kurz nur, es gibt noch andere Sachen, die ich hier angesprochen habe. Ganz wichtig ist eine Politisierung des öffentlichen Sektors. Zum Beispiel in Frankreich gibt es eine Deklaration der Manager der öffentlichen Wasserwerke, die auch politisch wichtig ist in Frankreich, Wasserwerke wieder zu rekommunalisieren. Das heißt, wir müssen den Managern und Arbeitern der öffentlichen Werke und öffentlichen Sektors anlegen und auch mit diesen diskutieren, was denn ihre Rolle ist in der Politik in Deutschland. Das andere ist eine Koordinierung von gewählten Repräsentanten, auch wieder ein Beispiel aus Frankreich, wo die Stadträte und Stadtregierungen eine Deklaration unterschrieben haben, die Deklaration von Barrage, wo auch im Städtetag von Frankreich diese Politik fortgeführt wird. Also eine Politik der verschiedenen Ebenen im Prinzip. Eine Vertiefung und Verbreitung der Kritik an Liberalisierung und Privatisierung leuchtet uns allen ein. Wie eben gesagt wurde von Herrn Lorenz, die Menschen sind nicht bewusst, dass Privatisierung nicht funktioniert und glauben immer noch an die Effizienz des privaten Sektors. Das zu durchbrechen, ist eine der Hauptaufgaben, um überhaupt anzufangen, Gegenmodelle aufzubauen. Die Politisierung der Verbraucher steht sich daran an und natürlich auch die Rolle der professionellen Schichten. Überall da, wo es Gegenmodelle gibt, sind die mit kreiert worden. Ich beziehe mich jetzt gerade speziell auf Südamerika, wo die Kammern mit agiert haben, wo sie professionellen Schichten, die Wasseringenieure, wie auch immer, mit bei der Partie waren, sich politisiert haben und mitgearbeitet haben mit den Parteien und den gesellschaftlichen Organisationen, um eine neue Politik in Gang zu setzen. So. Zwei andere Punkte, die dort nicht jetzt stehen. Das eine ist die Notwendigkeit von Informationsoffenlegung. Das heißt, wir können nicht diskutieren, wir können gar nichts machen, wenn wir nicht wissen, was der Staat, was die Privatwirtschaft alles gerade verbricht. Und das andere ist, dass das Ganze natürlich auch eine internationale Ebene haben muss. Das heißt, wir haben Europapolitik, wir haben die WTO, wir haben die Weltbank, wir haben den IMF und auf all diesen Ebenen muss das auch diskutiert und vergesellschaftet werden. Jetzt komme ich zu meinem Abschluss. Ist das okay? Noch 2 Minuten? Ist das in Ordnung? Ja. Und zwar ein zusammenfassender Ausblick. Da möchte ich gerne die Frage stellen oder erstmal eine Hoffnung ausdrücken, dass meine Darstellung hier zum Nachdenken angeregt hat. Und zwar zum Nachdenken, welche Horizonte der Handlung wir haben und welche Formen wir denn überhaupt kreieren könnten im öffentlichen Sektor. Uns wurde eben angelegt, auch von Herrn Lorenz, von der Analyse in die Praxis umzuschwingen. Da habe ich eine Anekdote aus England. Ich war auf einem Radio, Liberty Radio, das ist ein linksgerichtetes freies Radio, wo ich vorgeschlagen habe, dass wenn die Verbraucher in London RWE nicht mehr haben sollen oder haben wollen, sollen sie doch einfach aufhören, ihre Rechnungen zu bezahlen. Da wurde ich vom Radio, ja, das ist eine tolle Forderung, nur dann hat der Radiointerpret mir gesagt, Entschuldigung, das ist illegal, das zu sagen, das müssen Sie leider zurücknehmen. Einfach weil es illegal ist, überhaupt widerständige Politik oder widerständige Ansätze in die Gesellschaft reinzubringen. Und ich glaube, da müssen wir uns ganz stark gegen wehren. Ja? So, das nur zu einer Anekdote dazu. Ja, dann lasse ich das einfach dabei und bedanke mich.
Ich danke dir.